Heute mit Kathleen Alder, Gründerin von Wildcat PR und von Postkultur.
Ja, also ich mochte die Hip-Hop-Welt. Also ich habe mich mit Snoop Dogg auch richtig gut verstanden. Der war richtig nett und ich fand den auch so einen sehr respektvollen Menschen, der irgendwie unglaublich hart gearbeitet hat, so hinter dem, was man auch sieht. Und mir hat es viel gebracht, so dieses Kommerzielle, sich anzugucken, wie funktioniert Hip-Hop und Pop, wo viel mehr Geld im Spiel ist, wo die ganze Maschinerie dahinter mit dem Touring-Geschäft und so ist halt eine ganz andere als in der Klassik. Und da habe ich viel gelernt.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Kathleen Alder im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Kathleen ist die Gründerin von Wildcat PR, einer international tätigen PR-Agentur, die auf klassische und zeitgenössische Musik spezialisiert ist. 2019 gab es ein größeres Investment. Das Unternehmen hat Büros in London, Berlin, Paris, New York und LA. Das scheint ihr aber gar nicht zu reichen, denn Kathleen hat durchaus noch ein paar andere Projekte in den letzten Jahren angeschoben. Zuletzt gerade Postkultur. Und was das ist, was sie sonst so überhaupt alles so macht, das erzählt sie gleich. Aber jetzt geht's erstmal los. Hallo, Kat.
Hallo, Alex. Schön, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Stunde. Ich glaube, wir haben sehr viel zu besprechen.
Oh, ich bin gespannt. Also ich weiß, dass du ganz viel Recherche gemacht hast. Ich sehe dann immer auf meinem LinkedIn poppen, der hat doch mal geguckt und so.
Ja, genau, genau.
Ich bin ganz beeindruckt.
Ja, wir haben eben schon im Vorfeld, ich habe ein bisschen geübt, dein Name wird Englisch ausgesprochen. Du hast ja eben gesagt, du bist mal Engländerin, mal Deutsche.
Genau. Mein Witz ist immer, kommt drauf an, wie der Fußball läuft. Also manchen WMs bin ich Deutsche, manchmal Engländer. Also mein Papa ist Engländer und ist Plattenproduzent und ist nach Hamburg gekommen irgendwann, hat da auch meine Mama kennengelernt. Und meine Mama ist Deutsche und Englischlehrerin. Also wir wurden sehr früh getriezt auf dem Englischen.
Verstehe. Genau. Das heißt, du bist aber komplett in Hamburg dann aufgewachsen, ne?
Hamburg geboren und auch Abi gemacht. Ich bin dann sehr früh mit 19 aus Hamburg raus erstmal.
Ja, okay. Also wenn man wie ich auf deinem LinkedIn-Profil guckt, dann steht da, du bist in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Da würde ich jetzt mal sagen, wenn man dann nochmal zweimal weiterklickt, ist das extrem tief gestapelt, denn anscheinend ist es ein sehr musikalischer Haushalt. Wie du eben schon sagst, dein Vater Chris Alder ist genau Produzent klassische Musik, hat in den letzten knapp 30 Jahren auch mehrfach sogar einen Grammy gewonnen in diesem Bereich.
Ja.
Ja,
die stehen zu Hause.
Also, wie sehr prägt einen denn sowas?
Oh, das ist hart. Also ich meine, wir kommen aus zwei musikalischen Familien. Meine Mutter ist so eine typische Hamburger oder deutsche Familie, die noch Hausmusik zu Hause hatte. Und die haben alle ein Instrument gelernt. Auch nicht unbedingt, um daraus beruflich super toll zu werden, sondern mehr so als soziales irgendwie Miteinander. Und die sind auch alle Zwillinge und Drillinge. Dadurch gibt es viele von uns. Und meine Mama hat Bratsche und Geige gelernt. Ich habe Geige gelernt. Deswegen, mein Zwillingsbruder hat Cello gelernt. Meine kleine Schwester Geige. Und mein Vater kommt so aus einer total nicht musikalischen Familie, hat aber ganz früh im Studium, der hat Mathe und Physik studiert, festgestellt, dass er das perfekte Gehör hat. Und das wurde ich weiß, dass sein Musikstudium, seine Aufnahmeprüfung war, dass sie ihm eine Sinfonie hingelegt hat und er hatte gar keine Klassikerfahrung und meinten, so, jetzt schreib auf, was du dir gemerkt hast davon. Und er hat wohl den besten Score da drin gemacht jemals. Also, dass er sich alle Stimmen merken konnte, alle verschiedenen Töne und die ganzen einzelnen. Und ja, er ist Plattenproduzent Klassik, macht aber auch ab und zu mal so Pop-Projekte, aber ich würde sagen, so seine Heimat ist Klassik. Und hat auch, ich glaube, mittlerweile 11 Grammys, auch einen Latin Grammy gekriegt. Ja. Und ja, Musik war irgendwie immer wichtig. Ich glaube, wir haben alle Kinder und ich auch, haben uns erstmal total davon verabschiedet. So haben so eine absolute Revoluzzerphase von wegen, ich gehe jetzt ins Ausland und gehe weg. Und bin dann doch irgendwie da wieder gelandet. Das ist dann doch Heimat so ein bisschen.
Abgefallen. Warst du denn auch so bei den Grammys dann dabei als Kind?
Waren einmal mit dabei und wir sind wahnsinnig viel gereist. Also Papa hat uns immer so aus der Schule rausgezogen und zu irgendwelchen Aufnahmen im Ausland mitgenommen. Und das war, ich glaube, man hat das als Kind überhaupt nicht geschätzt. Das war halt so normal irgendwie. Und jetzt zurückwirkend als Erwachsener denke ich mir, oh krass, ich habe echt eine privilegierte Kindheit so mit Musikern und Erfahrungen und Sammeln in Reisen und wo wir alles waren, schon mitgekriegt. Das ist schon viel wert, definitiv.
Aber eine musikalische Laufbahn war für dich kein Thema, ne? Du hast extreme Bühnenangst gehabt, habe ich gelesen, ne?
Ja, also ich bin eine sehr unorthodoxe Geigerin. Also ich mochte, meinem Vater und meine Mutter wollten gerne aus mir so die nächste ganz gerade an Sophie Mutter schmiegeln. Das ist so eine ganz deutsche, irgendwie geradlinige Geigerin. Und ich war eher so Lackertosch. Ich mochte irgendwie irische Musik und Gypsy-Musik und so total andere Richtungen. Und ich habe Üben auch nicht so gemocht. Ich konnte, bis ich ungefähr 18 war, so total gut auf der Bühne stehen und den Knopf anmachen und so total virtuos spielen. Und irgendwann hat es so mit 18, 19 so einen kompletten Bruch gegeben, dass ich das gar nicht mehr kann. Und auch mittlerweile selbst von meinen Freunden Geige spielen, finde ich schwierig. Obwohl ich so ein totales Bühnentier bin, lass mich reden und präsentieren, ist super, gib mir ein Instrument und ich bin so ein bisschen...
Das ist aufgefallen.
Ja, aber der Lockdown hat es so ein bisschen zurückgebracht. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Geige zu spielen, so aus Spaß und auch so mehr so in Teams, also Kammermusik, und habe angefangen, vor allem meine Nachbarn zu spielen, die alle älter sind und auch nicht mehr so gut hören. Und das hat die Bühnenangst auf jeden Fall weggenommen. Geht besser.
Okay, also Sie haben sich nicht beschwert. Dann
nee, quasi. Da kommt so, immer ein freudiges Klatschen.
Schön, schön. Wenn sie fertig ist.
Ja, genau. Und eigentlich ist egal, was man gespielt hat.
Aber du warst dann auch, glaube ich, du saß gerade nach dem Abi, du hast so ein bisschen die Welt entdeckt. Das war aber auch jetzt nicht nur so ein halbes Jahr, das war schon länger, ne?
Ja, also so on and off war ich, glaube ich, 3-4 Jahre so Weltenbummler, würde ich sagen. Ich habe auch kein Studium oder Ausbildung hingelegt, sondern habe gerade so das Abi geschafft irgendwie. Und dann war klar, ich habe halt sehr früh, meine Eltern waren sehr gut darin zu sagen, wenn du was willst im Leben, musst du es bezahlen und bezahlen können. Ja. Und die haben sehr früh gesagt, so, dann fang an zu arbeiten. Sprich, ich habe, glaube ich, mit 12 schon mit dem Tellerwaschen angefangen in einem lokalen Restaurant. Und als ich 18 war, war irgendwie klar, oder als ich Abi gerade so hingekriegt habe, ich will raus in die Welt und arbeiten und praktische Lebenserfahrung sammeln. Bin dann nach Ecuador, habe Südamerika gemacht, Australien, ja, bin mit dem Campervan einmal um die ganze Insel rum mit einer Freundin. Wow. Ja. Und dann bin ich wieder in Berlin gelandet, genau, und habe mich so ein bisschen eingefunden und im Endeffekt relativ schnell dann nach London rüber.
Okay, das war dann schon quasi, da bist du dann schon in die Musikbranche gegangen?
Ja, also ich habe im Callcenter gearbeitet und habe Abos für ein paar App verkauft schon damals. Das hat viel Spaß gemacht, kurz. Und dann habe ich bei TVT Records ein Praktikum gemacht. Ja. Das war tatsächlich noch in Berlin und das war Hip-Hop und Rock und Indie. Und ich habe damals so Lil Jon, Snoop Doggy Dogg, so eine ganz andere Schiene betreut. Hat auch echt viel Spaß gemacht, also so mal in eine andere Welt reinzugucken, die ich auch nicht kannte. So. Und habe da sehr gerne gearbeitet und dann wurde eine Stelle frei in London. Und irgendwie hat es mich dann da auch hingezogen mit 21, 22 und ich hatte da richtig Lust drauf. Und habe das ein Jahr gemacht, fand es aber sehr anstrengend. Also die Branche ist eine andere und ich bin jemand, der seinen Schlaf mag und irgendwie so andere Routinen hat. Und Hip-Hop und Popmusik ist halt echt gnadenlos, finde ich, in der Industrieseite. Also da muss man auch irgendwie das richtige Fell für haben, finde ich. Und dann wurde ich von Universal gehadhuntet. Also ich habe dann bei Universal in London noch ein Jahr Station gemacht im A&R-Bereich, im A&R für Classic. Und das ist so sehr, A&R Classic ist anders, glaube ich, als für Pop und Rock. Also womit du viel Zeit verbringst, ist dir Noten rauszusammeln aus irgendwelchen Archiven und die für Aufnahmen fertig zu machen und so. Also es ist viel theoretischer, also so die ganzen Aufnahmevorbereitungen etc. Ja. Und da war aber irgendwie klar, Großunternehmen liegt mir überhaupt nicht. Und das ist auch nicht meine Welt. Mir macht das nicht Spaß und diesen ganzen gesellschaftlichen Gestrippen und so. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Krass. Aber nochmal kurz, ne? Du bist vom Hip-Hop zur Klassik-Plattenfirma gewechselt?
Ja, du warst
das ist abgefahrener Sprung.
Ja, also ich mochte die Hip-Hop-Welt. Also ich habe mich mit Snoop Dogg auch richtig gut verstanden. Der war richtig nett und ich fand den auch so ein sehr respektvollen Menschen, der irgendwie unglaublich hart gearbeitet hat, so hinter dem, was man auch sieht. Und mir hat das viel gebracht, so dieses Kommerzielle, sich anzugucken, wie funktioniert Hip-Hop und Pop, wo viel mehr Geld im Spiel ist, wo die ganze Maschinerie dahinter mit dem Touring-Geschäft und so ist halt eine ganz andere als in der Klassik. Und da habe ich viel gelernt in dem Jahr, aber auch gelernt, dass ich glaube, man könnte das vielleicht auch in die Klassik ein bisschen mitnehmen und so Vollzeit konnte ich es mir nicht vorstellen dann. Das war irgendwie so nachts um 3 in irgendeinem Club rumhängen. musst du nicht so viel in der Klassik.
Richtig, ja. Okay, das heißt, du hast dich dann in London selbstständig gemacht, ne?
Ja, ich habe kurz überlegt, nach Deutschland zurückzugehen, aber ich fand, also ich habe mich in England auch sehr wohl gefühlt in London, das ist schon so meine Stadt gewesen damals. Okay. Ich mochte die Musikbranche dort super gerne, so die ganze Indie-Welt in London ist schön und da ist irgendwie viel passiert. Klar, ich fand auch, die sind viel offener für jemanden, der sich selbstständig macht, also zumindest damals, also wir sprechen ja jetzt auch 13, 14 Jahre. So die Idee, dass sich eine 22-Jährige eine eigene Agentur baut oder zusammentut, da sind die Londoner viel offen für gewesen und haben mich viel schneller eingestellt. Bei den Deutschen hatte ich immer das Gefühl, und wo waren deine Arbeitsstationen und deine Vita und hast du ein Studium oder was sind deine Referenzen? Und da hatte ich so ein paar Erfahrungen am Anfang, wo ich dachte, ach, die Engländer, die verstehen das irgendwie mehr damals.
Ja. Aber es ist schon irgendwie, ich sag mal, sehr ungewöhnlich zu sagen, ah, so jung, ich mache mich jetzt selbstständig. Und B, wie kommt man dann wirklich auf die Idee zu sagen, naja, ich mache so eine PR-Agentur für Klassik?
Ich glaube, weil ich so nach einem Jahr Universal das Gefühl hatte, die ganzen Klassikkünstler sind noch so 50 Jahre hinter der Popbranche. Und nachdem ich auch so ein Jahr, zwei Jahre die Popbranche mitgekriegt habe, dachte ich mir, ach, da könnte man viel von mit anwenden. Hm. Und ich glaube, in dem Alter hat man auch nichts zu verlieren. Also ich erinnere noch irgendwie so das Gefühl, hey, 2000 Euro auf dem Konto ist super. Und auch wenn es mal ins Minus geht, ist auch egal irgendwie, solange ich irgendwie durchkomme. Also ich glaube, eigentlich zum Gründen ist das ein super Alter, weil man nicht so schmerzempfindlich ist, Bankkonto und Risiken. Ich glaube, ich fände es jetzt schlimmer, ehrlich gesagt, von vorne anzufangen.
Okay. Aber du hast ja dann schon auch einen Bedarf gesehen. Also, oder beziehungsweise gab es dann auch sowas Vergleichbares schon?
Nee. Also es gab, glaube ich, zwei Pressedamen, die wirklich so in den 60ern sind und 20 Jahre irgendwo in der Oper gearbeitet haben und sich dann irgendwie selbstständig gemacht haben. So. Aber dass ein junger Mensch eine Agentur anfängt, auch so mit der Ambition, global zu gehen und irgendwie so mit Social Media, wir waren die Ersten auf Twitter als Agentur für Klassik mit 2012 oder was das war. Und wir haben so sehr früh, also mein Ehemann macht Grafikdesign und Webdesign und auch so Social Media Geschichten und wir haben sehr früh das mit integriert und das war in der Klassikbranche so ein komplettes Huch, was macht ihr denn da und es gibt eine Online-Welt, was machen wir denn damit und wir haben uns halt sehr stark auch so positioniert, also wir haben ganz viel so zeitgenössische Komponisten gemacht, also Max Richter und so die Leute, die so auch so sehr im jungen Bereich irgendwie Filmmusik schreiben und so, das waren schon so einer unserer ersten Kunden und wir haben uns so ganz klar positioniert von wegen, hey, wir sind jung, wir sind euer zukünftiges Publikum, irgendwie macht mal was für uns und wir sind die Agentur, die sich dafür irgendwie witzige Sachen ausdenkt und das gab es halt auch damals nicht.
Wie wurde das denn angenommen? Wie bist du an die ersten Kunden gekommen? Klingt für mich ja jetzt erstmal so, ey, ist ja der Hammer, müssen sich alle drum gerissen haben, aber wie alt waren die Strukturen noch? Wie viele Chancen hattet ihr denn dann zum Start?
Also ich würde so sagen, wir sind zu 5 Leuten hin und davon haben wir einen gekriegt. Also das ist so der Schnitt, den wir am Anfang hatten. Wir wurden viel angesprochen. Es ist dann auch viel ähnlich wie in allen Bereichen der Popbranche oder Musikbranche. Irgendwie ist viel Word of Mouth. Also viele Leute empfehlen anderen auch weiter. Und wir haben besonders gut bei Max Richter und ein paar anderen Leuten eine gute Kampagne gemacht, die halt auch echt gut ankam. Und irgendwann muss man auch nicht mehr so viele Akquise machen. Also es ging relativ schnell, dass wir die Angebote bekommen haben, anstatt dass wir jetzt so viel raus mussten. Die Institutionen sind die, die länger gebraucht haben, so die altmodischen Orchester und die Konzerthallen und so, die sind dann, das ist ein bisschen langatmiger.
Ja, aber das heißt so, eure Auftraggeber, Auftraggeberinnen oder Kunden sind dann wirklich vom Musiker, Musikerinnen, Komponistinnen, Komponisten, aber auch hin so zu Labels oder auch, wie du sagst, Institutionen oder auch wahrscheinlich dann eine Stadt, also Stadtverwaltung, die große Festivals waren, sowas, das ist so alles dabei.
Genau, also am Anfang war es auch so sehr auf Klassik bezogen oder was man auch als Klassik nennen möchte, irgendwie zeitgenössische Musik war auch dabei, aber so halt sehr in der Sparte, dass wir erstmal Orchester, einzelne Musiker, Festivals, ganz viele kleinere Festivals, da haben wir mitgeholfen, dann Konzerthallen, Labels und die Stadt. Jetzt, nach 10 Jahren, haben wir auch relativ viel so Botschaften, also und gehen so ein bisschen breiter auch im Kulturbetrieb. Also wir haben auch mal was mit Film oder Tanz oder machen auch mal ein Jazzprojekt oder machen auch mal ein Popprojekt, wenn wir Lust drauf haben. Ich überlasse es auch oft meinen Angestellten, worauf sie Lust haben.
Okay, was war so das erste richtig dicke Projekt, wo ihr alle gesagt habt, wow, das gibt jetzt nochmal so einen richtigen Push? Kannst du das vielleicht noch sagen?
Das ist eine gute Frage. Es gab immer so jedes Jahr so 2, 3 in den Anfangsjahren, wo ich dachte, boah, krass, irgendwie, das hat sich gelohnt. Also Max Richter war so das, was uns so richtig, wir haben das 4-Jahreszeiten-Recompose-Projekt von ihm betreut. Also wir haben alle seine Sachen betreut, auch Rots mit Bashmir und so seine ganzen Filmprojekte. Aber Recompose, weiß ich noch, da kam er zu uns, da war er schon bei Universal gesigned und meinte, ich habe das Gefühl, die verstehen das Potenzial dieses Albums nicht irgendwie. Ja. Und das ist so geil geworden und da habe ich richtig Lust drauf. Und da haben wir richtig reingehauen und haben auch so mit verschiedenen Leuten, wir haben mit dem Heathrow Flughafen gearbeitet, dass sie Live-Konzerte dort im Flughafen spielen, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Und ja, also und wir haben so mit ganz vielen Marken gearbeitet und haben irgendwie ihn bei Fashion Week gehabt in Berlin und in London und so. Und das war so ein richtig globales Projekt, das erste. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber da waren wir richtig stolz drauf und das hat uns auch richtig so platziert in der Branche als eine Kreativfirma, die international agiert. Es gab aber eigentlich, also am meisten Spaß macht es, wenn man einem kleineren Künstler, der wirklich so sein letztes Geld nimmt, um eine PR-Agentur einzustellen, wo man weiß, da steckt jetzt keine große Maschinerie hinter, wenn man dem viel ermöglicht. Also wenn der zurückkommt und sagt, hey, wegen euch habe ich einen Plattendeal und einen Manager und eine Tour organisiert bekommen und die Presse hat was gebracht. Ich finde das ja persönlich am belohnendsten so, also als absolut Austausch.
Ja, ja. Jetzt hatte ich eben gerade schon die Büros aufgezählt, wo du überall oder wo ihr überall präsent seid. Da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen später in der Breite zu. Was war denn das zweite Büro, was du dann eröffnet hast? War das in Berlin dann?
Ja, das war Berlin. Und ich meine, es war irgendwie klar, dass wir irgendwann in Deutschland auch landen wollten mit der Agentur, auch weil ich aus Deutschland komme oder auch so einen klaren Bezug habe zu Deutschland. Ich war noch kurz im Überlegen, ob es Hamburg oder Berlin wird, aber Berlin fühlt sich schon so als die Stadt an, wo halt am meisten passiert, irgendwie musikalisch und auch wo die ganzen, ja, so die Institutionen sitzen etc. Also das, ja, wir haben uns dann relativ schnell für Berlin entschieden. Das war 2012, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Okay.
Und genau, und damit sind wir auch erstmal eine Weile so gefahren. Also ich hatte halt immer so die Vision, das gab es auch noch nicht bei uns in den Agenturen, dass man, wenn doch VÖs sind und Künstler ja auch nicht nur in einem Land sitzen, warum dann die Agentur nur in einem Land sitzen sollte. Also ich habe halt immer so die Vision gehabt, hey, wir können auch europaweit und weltweit die Pressekampagne koordinieren, weil sonst, was viel passiert ist, dass die Künstler dann pro Land eine eigene Agentur haben, die die Presse für das eine Land macht. Und ich fand halt die Idee immer cool, sagen zu können, hey, irgendwie, ihr könnt durch uns komplett die Kampagne koordiniert in einem Rutsch machen können.
Okay, ja. Es ist schon eine Weile her. Ich habe mit Elina Hage auch mal einen Podcast aufgenommen. Da hat sie mir die Klassik erklärt ein bisschen. Weil,
ich habe mir es angehört. Fand ich spannend.
Ja, ich bin da ja nun gar nicht so bewandert. Deshalb ist jetzt quasi Klassik erklären 2.0 oder halt in den Kulturbereich. So bin ich froh, dass du dabei bist. Was sind so die Kanäle in diesem Bereich, sagen wir Klassik und Kulturbereich ja letztendlich?
Yeah.
Die sind, was ist da wichtig? Also ihr hattet ja schon früh, sagtest du diesen Ansatz, ey, Social Media, Internet, ist ja auch irgendwie da. Erreicht ihr da die Zielgruppe oder sind dann doch auch noch andere Kanäle durchaus sehr wichtig?
Also es ist eine totale Mischung. Und ich glaube, es ist auch ganz klar, viele in der Klassikbranche haben auch nicht so wirklich ein Verständnis dafür, wer ihr Publikum ist und wo sie konsumieren. Und ich glaube, da wird halt auch noch nicht so viel Zeit reingebracht. Was ist eigentlich unser Zielpublikum? Wo wandern die hin? Was machen die? Es ist schon so, dass es so den traditionellen Blog gibt, traditionelle Pressearbeit, die bedeutet, wenn ich jetzt einen Artikel im Hamburger Abendblatt kriege für ein Konzert, was in Hamburg stattfindet, das zieht schon, ne? Also da ist klar, die Leute, die Kultur mögen, lesen halt immer noch Hamburger Abendblatt oder irgendwie Tagesspiegel oder sonst was. Und wenn ich jetzt ein Konzert plagge, das hatte ich jetzt neulich, das, was am meisten Karten verkauft hat, war NDR Kultur, zum Beispiel in Hamburg. Also wenn man wirklich jetzt so die Kaufkraft will, dann landet man schon bei den sehr traditionellen Medien. Ich glaube, viele der deutschen Klassik-Leute haben natürlich auch ein öffentliches Budget und haben auch nicht nur die Aufgabe zu verkaufen, sondern auch eine Präsenz zu zeigen. Ja. Und da ist Social Media natürlich auch eine ganz wichtige Komponente, weil man auch direkt mit seinen Fans oder mit Leuten reden kann und auch engagieren kann. Sprich die Hauptkanäle, es gibt so klassische Pressearbeit, das ist dann Zeitung, Radio, Fernsehen, paar Online-Blogs. Es gibt so 2, 3 ganz coole Alternativmagazine, die so in der Klassikwelt leben und die irgendwie dann gerne bedient werden. Aber ganz viel Mainstream, also zum Beispiel das Morgenmagazin, ich glaube, das hat Elina auch gesagt, ist halt Jackpot irgendwie für einen Klassikkünstler. Ja. Kommt man nicht so oft rein. Muss man schon groß genug sein oder ein interessantes Projekt haben. Aber genauso ist so Nische. Also wir arbeiten zum Beispiel mit der koreanischen Botschaft in Berlin. Die machen so ganz witzige, also so sehr moderne koreanische Klassikmusik, auch mit traditionellen Instrumenten. Und dann sucht man sich, das ist so ein bisschen Friemelarbeit, also man sucht sich so ein bisschen die Story raus und vielleicht passt das ja doch in ein Frauenmagazin oder ein Gartenmagazin, weil der besonders gut gärtnert irgendwie oder irgendwas über Pflanzenwelt schon mal geschrieben hat, der eine Künstler. Und ich glaube, es ist so eine Mischung, also so ein bisschen Sammelarbeit. Und Social und Online, also Social Media, da zähle ich jetzt auch so ein bisschen Playlisting dazu, ist schon wahnsinnig wichtig geworden, auch bei uns. Ich glaube, es gibt immer noch viel Debatten, wie viel Zeit und Investment man da reinsteckt als Klassikkünstler. Ich habe aber ein paar Künstlerinnen, also gerade eine türkische Pianistin, die heißt Ayşe Deniz, die hat sich nie vom Label sein lassen und auch nie vom Managementfirma und spielt auch so ganz coole Covers, also hat ein Nirvana-Album rausgebracht, wo sie das irgendwie frei interpretiert hat auf dem Klavier. Und die macht echt cool. Ihr Geld von der Online-Community. Also die braucht niemand anderen als ihre Facebook-Leute und ihre Twitter und ihre Instagram-Live Streams etc. Die macht all ihr Merch online und macht all ihre Konzerte online und das zieht richtig gut mit Playlisting und mit Spotify und mit den einzelnen Anbietern, definitiv. Okay. Also es gibt alles so ein bisschen auch bei uns.
Abgefahren. Also genau, wenn du ja jetzt so in Rockbereich, Hip-Hop, wie auch immer, guckst, alles dreht sich nur noch um Playlisting. So. Mhm. Ist das in deinem Bereich dann auch so, dass das wirklich dann eher für viele noch eine Randnotiz?
Es gibt in 2 Bereichen, Playlisting ist wichtig in 2 Bereichen, und zwar A, das Label wird sehen. Also wenn du als Künstler zum Label gehst und sagst, ich habe 1 Million Streams gehabt auf Spotify, dann zahlen die dich momentan. Mhm. Also es ist schon so, dass es so ein bisschen, wenn ein Künstler wirklich beim Label landen will, dann ist diese Playlisting-Geschichte unglaublich wichtig. Ich glaube, aber Lina hat das auch ganz interessant gesagt, von wegen, man muss sich halt auch im Klaren sein, wenn man auf diesen ganzen Playlists landet, dass es eher Masse ist und nicht, ich mag diesen Künstler so. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, viele jüngere Künstler haben auch so die Ambition, da zu landen, weil sie sagen, naja, ich möchte Teil des generellen Geschehens sein und nicht nur eine Randnotiz von der Klassik. Und dann musst du halt in den Playlisten von Montagmorgen sein oder Coffee Break oder sonst was. Also das finde ich auch völlig in Ordnung. Es ist, glaube ich, manche Künstler sind da sehr intuitiv. Es ist, glaube ich, auch eine Generationssache. Andere muss man da so ein bisschen ranführen.
Ja, ich erinnere mich, da ging es ja auch so ein bisschen um die Frage eben, geht es um diesen Mood, also diesen, will ich es jetzt romantisch haben, will ich es jetzt so chilly, relaxing haben, oder ist mir der Künstler an sich wichtig, dass ich ihn höre, ne? Und Ersteres sorgt ja aktuell, so wie ich das wahrnehme, vor allen Dingen für diese großen Playlisten und diese großen Reichweiten dann auch zum Beispiel auf Spotify, ne?
Ja, und zum Beispiel, wenn du auf Spotify Mozart Symphonie 22 eingibst oder Gott weiß was, du findest halt nie den Künstler, der das macht, sondern du findest den, der irgendwie das am schnellsten online draufgestellt hat und bla. Da gibt's halt etliche, die die Symphonie eingespielt haben. Und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Dann brauchst du halt zeitgenössische Künstler, die neu interpretieren oder jemanden wie Ayşe Deniz, der viel Covers macht. Und dann landest du natürlich auch schnell bei Spotify auf den richtigen Playlisten und auch mit Streams irgendwie, die sich lohnen.
Okay. Ich habe mich ja gefragt, es gibt ja immer so das, was das wirklich Klischee, wie man sich Klassikfans vorstellt. Da will ich gar nicht drauf eingehen, weil das bestimmt auch viel Quatsch bei ist. Ich habe mich gefragt, ist denn dieser Klassikfan eigentlich leicht zu begeistern oder ist der total kritisch?
Ich finde, der ist leicht zu begeistern. Aber ja. Also ich glaube überhaupt nicht total kritisch. Ich glaube, Klassikfans sind nur meistens Leute, die in allen Altersgruppen gut belesen sind und kulturaffin sind. Sprich, verarschen lassen sie sich nicht. Also ich glaube eher, dass es Leute sind, die viel lesen oder viel Interesse haben an ganz vielen verschiedenen Kulturschienen und dementsprechend offen sind, aber jetzt auch nicht. Also ich finde es eher andersrum, wenn du irgendwas Plattes probierst, wenn irgendein Künstler sagt, oh, ich mache jetzt mal Klassik-Crossover und so. Da gibt's nicht so viele, die darauf abfahren, weil sie dann so das Gefühl haben, das wird ausgeschlachtet. Also es sind eher Puristen, glaube ich, oft, wenn überhaupt.
Okay. Ja, okay. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, für wen du so alles arbeitest. Das finde ich total spannend, weil wenn man so als Erstes hört, so krass, Auftraggeber ist ein Orchester. Ich, der damit jetzt gar nicht so in Berührung kommt, so denkst du, boah, krass, wie promotet man denn bitte ein Orchester? Das ist ja total abgefahren. So, und da stell mir auch so die Frage, du hattest es eben gesagt, ne, mit diesem Storytelling im Grunde genommen, ist das dann halt auch wirklich ein wichtiger und großer Punkt so ja, bei euch, den ihr gerade bei so, ja, vielleicht dann auch etwas Musik, der sich, also die kann man ja vielleicht nicht so nebenbei hören, so, sondern da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen, die dann aber wichtig ist als Türöffner?
Also Storytelling, zum Beispiel mit einem Orchester arbeiten wir seit 10 Jahren zusammen, also fast seit Anfang der Agentur, die Bamberger Symphoniker. Und alle Orchester, also erstmal sind Orchester und die Frage ist wirklich, wie bringe ich die an Mann, was ist deren Mann oder Frau, wie bringe ich die an die Presse, wie bringe ich die an Social Media ran. Die Bamberger sind so mein Lieblingsbeispiel, weil die gar keine Social Media hatten und sich dem auch erstmal total gewehrt haben. Und wir eigentlich jede Saison, also die Klassik-Saison läuft ja von Mitte des Jahres bis, also Mitte des Jahres und nicht komplett irgendwie Januar bis Dezember. Und jede Saison setzen wir uns hin und überlegen uns 2, 3 Stories, die wir ziehen mit denen. Also sei es, dass wir uns 1, 2 Leute aus dem Orchester aussuchen, die irgendwie eine interessante Story haben. Einer im Orchester hat einen Bauernhof zum Beispiel. Da haben wir ein halbes Jahr lang Bauern- und Gärtnerpresse gemacht und geguckt, wie kriegen wir die irgendwie mit Profilen in die Zeitungen und ins Magazin. Dann gibt es Jubiläen, es gibt bestimmte Musikprojekte, die sie machen, es gibt neue Chefdirigenten, es gibt irgendwie Tourneen, die sie machen, die Bamberger gehen nach Japan oder nach USA oder die haben für die eine App gebaut, wir haben irgendwie dann deren ganzes Archiv, da ist ja auch meistens eine mega reiche so Geschichte dahinter. Wir machen ganz viel Rebranding, überlegen uns, wie präsentieren wir die, was für Slogans kriegen die. Also da ist schon so jedes Jahr oder halbe Jahr setzen wir so 2, 3 Akzente, wo wir sagen, wo wollen wir hin. Oft sagt auch der Intendant oder der Chef sagt, ich möchte gern ins Zeitmagazin. Wie komme ich da rein irgendwie? Und dann überlegt man sich halt ganz spezifisch, okay, wer sitzt bei der Zeit? Was interessiert die? Wie kann ich da eine Story platzieren? Das machen natürlich alle Presseleute. Aber so damit beschäftigt man sich genauso mit einem Orchester wie mit einer Band. So, also man muss halt nur ein bisschen mehr graben, glaube ich, beim Orchester. Verschiedene Ebenen.
Ich glaube, ich gleichzeitig meine, vielleicht dadurch, dass es mehr Leute sind, auch vielleicht dann wieder mehr Geschichten oder mehr Chancen, sowas auszuholen. Ne?
Ja, und viele, also ich habe da sehr viel Spaß dabei, weil ich auch glaube, dass jeder Musikkörper klingt trotzdem irgendwie anders, auch wenn es alles Orchester sind, die oft auch die gleichen Stücke spielen. Aber zum Beispiel die Bamberger haben ganz klar einen eigenen Sound irgendwie. Und da haben wir auch viel drum gemacht für eine Weile. Irgendwie, ihr klingt anders als die anderen Orchester. Und wie projizieren wir das und machen da Presse raus?
Ja, klar. Ach krass, ja, das sind eigentlich so Themen, die eigentlich jede Band, jeden Künstler so angeht.
Ja, ich finde, da sind wir uns sehr ähnlich. Also es hört sich erstmal sehr groß an, aber eigentlich ist die Arbeit, glaube ich, relativ ähnlich.
Definitiv. Und dann betreut ihr auch quasi Veranstaltungen, Festivals, wie auch immer. Gibt es da so, was ist da so das Größte irgendwie, was man kennt, oder?
Oh, da
muss ich Projekt.
Selber drüber nachdenken. Also viele in England machen wir, da gab es ein Projekt, das heißt Fast and the Sound, das war so ein großes Contemporary Festival in der Natur, die sich so sehr irgendwie mit Zukunftsmusik und Installationen auseinandergesetzt haben. Wir haben auch so die ganz klassischen Classic-Festivals, die heißen Verbier-Festival, Gestart, Menuhin-Gestart-Festival, die sind alle in der Schweiz und die gibt es schon seit Ewigkeiten und sind irgendwo auf dem Berg mit 3 Wochen und ganz tollen Künstlern von lang bis sonst wo. Und da geht es eher darum, okay, wie mache ich das irgendwie interessant, weil die haben so ihr Stammpublikum. Das ist, glaube ich, in der Klassik ähnlich wie bei Pop, dass du, es gibt einfach bestimmte Leute, die da hingehen, egal was man denen sagt, so ein bisschen. Ja. Also die Band spielt und ich kaufe die Karten, egal was für ein Album das ist, aber ich mag die Band. Und das ist ähnlich bei den Festivals. Die haben so ihre 5.000, 6.000 Leute, die immer kommen jedes Jahr. Und dann geht es immer darum, so, wie kriegen wir mehr? Wie kriegen wir andere Leute? Wie öffnen wir uns, wie projizieren wir besser, was sind die Kanäle, die wir nutzen sollen, und da sind so die Schweizer Festivals sind sehr groß, aber wir haben ja schon etliche hinter uns, manche betreuen wir wirklich nur einmal für ein Jahr, weil sie irgendwie gerade auch ein Budget dafür haben, andere sind wir seit Jahrzehnten oder seit Anfang der Agentur mit dabei.
Okay, Wahnsinn. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ihr habt ungefähr 2019 gab es ein Investment bei Wildcat PR, nämlich von Edition Capital. Also es gab ein Investment, das ist ein englischer Kapitalgeber, der sich im Grunde genommen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf so Entertainment, Freizeitbusiness so konzentriert. Das klingt ja erstmal, wenn man das so hört, PR-Agentur für Klassik, Musikbranche. Und dann gibt es ein Investment, das waren da irgendwie knapp 1 Million Euro.
Ja.
Das klingt ja total abgefahren. Also, wie kommt sowas zustande?
Ja, Das frage ich mich auch immer noch. also Edition, genau, die sind eigentlich überhaupt nicht meine Branche. Also die machen normalerweise halt Pop. Irgendwie die Gründer von Edition sind Leute, die in der Musikbranche gearbeitet haben und dann so im Finanz- und Investmentbereich. Also die waren bei O2 und so den ganzen verschiedenen Leuten. Und die haben sich dann als Investmentfirma im Entertainment-Bereich aufgestellt. Ja. Ich habe die eine Frau kennengelernt bei der Investmentfirma bei so einem Networking-Event. She Said So heißt das. Und das ist eine Frauengruppe, die gibt es auch in Berlin mittlerweile und in Deutschland. Und die hatte irgendwie eine E-Mail rumgeschrieben in die Gruppe und meinte, ich suche nach Projekten für Investment. Und dann meinte ich, hey, wir können gerne Kaffee trinken. Ich sehe dein Büro ist um die Ecke. Und dann hatten wir Kaffee getrunken und sie war eigentlich so sehr scharf auf neue Ideen und neue Firmen. Und ich meinte, ich habe zwar immer Ideen und gründe auch ganz gerne mal, aber Wildcat ist schon so, wo ich Potenzial sehe. Und dann meinte sie, wir haben auch einen Topf so für Expansion. Vielleicht hättest du ja Lust, mit uns zu expandieren und das irgendwie das Thema anzugehen. Und dann könnten wir auch das Investment laufen lassen unter den Kommilitonen. Und dann haben wir lange verhandelt. Weil ich glaube, wenn man so eine Firma hat, die einfach einen auch 10 Jahre lang begleitet hat, so als Baby quasi, dann, also ich glaube, ich war mit einer der anstrengendsten Deals, die sie durchgeboxt haben, weil ich einfach auch schon 10 Jahre Firmenhistorie mit mir rumschleppe und dann irgendwie, wenn so ein Finanzpartner kommt, dann kennen die natürlich auch alles durch und das bringt dann irgendwie natürlich auch ein paar Sachen hoch. Aber es hat eigentlich, ist es genau das Richtige gewesen, weil ich hatte schon Ambitionen, jetzt auch nochmal was Neues zu machen, um weiterzugehen mit der Firma und irgendwie ein Stück höher zu kommen. Und wir haben dann lange verhandelt, was sind die Prozente, was sind die Konditionen. Es gibt ja auch diese ganzen Klauseln, wie was passiert, wenn, also die werden jetzt auch nächstes Jahr wieder aussteigen, wer kauft deren Anteile etc. Also da sind relativ viele Finanzsachen und legale Sachen, die ich vorher auch nicht so wusste. Aber das Geld hat mir halt einfach auch ermöglicht, relativ ambitioniert zu expandieren. Und das hätte ich vorher nicht geschafft.
Das heißt, war das dann schon, oder war das für dich so dieser Startschuss, die anderen Büros zu gründen, oder hattest du die teilweise schon dann vorher außer Berlin?
Also wir hatten New York schon inkorporiert von einer Weile und das war auch schon immer so die Überlegung, dass wir New York und Amerika mit anfassen. Aber das Problem bei den Staaten ist, man muss eine relativ starke Präsenz dort auch haben. Also die Amerikaner kaufen einem nicht ab, dass man dort arbeiten kann, wenn man nicht wirklich mit einem Büro und Angestellten dort sitzt. Und ich habe das eine Weile probiert mit einem Freelancer dort und habe halt gesagt, wir haben ein Büro und es läuft super und klar können wir es alles machen. Und eigentlich braucht man eine relativ starke Präsenz in Amerika. Okay. Und New York hatten wir schon drin, Paris. Es war auch schon so, dass ich eine Angestellte in Berlin habe, die französisch ist und wir hatten schon immer so ein bisschen das angeboten, dass wir Frankreich mitmachen. Frankreich ist aber auch ein harter Markt und auch arbeitsrechtmäßig sehr hart, also nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie mit Angestelltenrechten und sonst was. Und da brauchten wir auch ein ganz schönes Budget, um loslegen zu können. Da ist relativ viele Kosten, um starten zu können. Also die Ambition war schon da. Ich glaube, wir haben es halt in der Skala nur machen können, weil da ein Investor dahinter war. Auch jemand mit so finanzieller Expertise. Ich glaube, als Gründerin hatte ich nie so ein Budget schreiben, Forecast schreiben, sich überlegen, was nächstes Jahr passiert. Ja, so Finanzanalyse an sich, also ich habe das eher so ein bisschen zusammengebastelt für meinen Buchhalter und meine Steuerberater jeden Monat. Und da ist halt jetzt so eine hochprofessionelle Schiene dahinter, die plötzlich mir Budget schreibt und einmal im Monat haben wir Meetings um unsere Ausgaben und Einnahmen. Ich muss einen Sales Report schreiben. Also das sind alles Sachen, die ich vorher nicht so gemacht habe im Detail.
Da bist du aber einfach so reingegangen oder hast du noch zusätzliche Unterstützung?
Also da. Nö, ich gehe da immer gern so rein.
Okay, ja, Wahnsinn. Die, aber wenn ich das richtig verstanden habe, was sagtest du, nächstes Jahr geben die ihre Anteile wieder ab?
Genau, also die haben investiert mit so einem Schema in England, das nennt sich EIS. Ich glaube, es gibt sowas Ähnliches in Deutschland und zwar kannst du in neue Firmen oder Firmen, die quasi einen neuen Servicepunkt anbieten oder expandieren, investieren und kriegst von der englischen Regierung 30% Steuererlass. Und das dann musst du für 3 Jahre drin bleiben und dann kannst du wieder raus. Und das ganze Firmenprinzip, Geschäftsmodell dieser Investmentfirma ist, dass sie für 3 Jahre wo rein investieren und dann weiterziehen. Sprich, deren Anteile, das nennen sich dann Drag-and-Tag-Clauses. Ich habe quasi erst recht, deren Anteile zurückzukaufen, wenn ich möchte. Oder ich kann meine mitverkaufen oder wir finden Käufer nur für deren Anteile. Das werden dann also Debatten Ende des Jahres.
Die hatten ein Drittel oder haben jetzt ein Drittel, ne?
Ja. Ein Drittel.
Würdest du denn auch noch weitere Anteile abgeben oder sogar einen Exit machen, wenn es einen passenden Deal geben würde?
Okay. Ja, also ich bin auch schon so in Gesprächen mit ein, zwei deutschen Firmen, die irgendwie Interesse haben. Das sind auch eher Mainstream-Firmen, also eher so im Pop-Bereich, im Musikbereich, weil wir natürlich irgendwie mit Klassik auch so unsere eigenen Kundenstamm mitbringen, den viele jetzt zum Beispiel nicht haben. Und es gibt eine andere Agentur in London, die an eine größere PR-Agentur zum Beispiel verkauft hat oder dann dort angeschlossen wurde, weil der Kundenstamm einfach ein anderer ist, ne? Und man optimiert dann vieles, aber dafür hat man halt einen großen Stamm Neukunden. Ich bin eigentlich für alles offen. Ich hätte auch, wie du auch weißt, ich habe ja nochmal neu gegründet. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, irgendwie vielleicht das erstmal noch zu begleiten, aber dann irgendwann auch tschüss zu winken. Ich bin da jetzt emotional nicht total dran gebunden.
Okay. Jetzt haben wir gar nicht so richtig darüber gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, auch so für den Stand jetzt. Also wir haben darüber gesprochen, wie viele Büros gibt es, wie viele Leute arbeiten denn gerade bei Wildcat und in welchen Bereichen oder Geschäftsfeldern sind die denn so aufgeteilt? Kannst du das grob skizzieren?
Also es ist gerade so sehr auf und ab, weil wir relativ viele jetzt Selbstständige mit dabei haben anstatt Festangestellte. Also wir waren, als wir anfingen mit der Expansion, bevor Corona anfing, waren wir knapp 50 Leute. Boah, mittlerweile sind wir, ich glaube, 23 Festangestellte in den einzelnen Büros, die sich dann Freelancers ziehen, wenn sie die brauchen in den einzelnen Städten, weil wir gemerkt haben, auch gerade mit Corona war jetzt die letzten anderthalb Jahre zwar nicht schlecht für uns, weil viele der sehr traditionellen Institutionen plötzlich ganz auf Vormarsch digitalisiert haben und Social Media für sich entdeckt haben. Also wir hatten ein super Jahr, aber es war sehr unberechenbar. Also es war so sehr auf und ab und dann ist das Modell für uns schon besser. Viele der Angestellten, also wir haben ganz viele Account Manager und Junior Account Manager. Also wir teilen unsere PR und Social Media Kunden immer ein in jemanden, der vor Ort in dem Büro dann sitzt. Also wenn das ein deutscher Kunde ist, dann wird er erstmal Berlin quasi zugeordnet. Wenn der aber international noch andere Themen betreut haben will, dann zieht dieser Account Manager die Leute aus den einzelnen Ländern mit dazu. Aber im Endeffekt hat der Kunde nur eine Person, mit der er die ganze Zeit redet. Ja. Idealerweise in seiner Sprache, so ungefähr. Ja, und wir haben eigentlich halb zwischen Leuten, die digital und Social Media machen und die andere Hälfte, die klassische Presse macht, also Pressearbeit und Marketingarbeit. Viele schwappen aber in beides so ein bisschen über. Also wir haben halt jemanden, der die Finanzen mitbetreut, eine Buchhalterin in fast jedem Büro, also jemanden, der auf 20 oder 40 Stunden so den ganzen buchhalterischen Kram macht. Wir haben eine General Manager, die in London sitzt, Managing Director Olivia, die auch schon seitdem sie 21 ist bei mir, ist also auch schon seit 9 Jahren. Und dann haben wir aber eigentlich eine sehr flache Hierarchie. Also fast alle sind Account Manager und entweder mit einem digitaleren Fokus oder halt jemanden, der mehr so die Pressearbeit betreut. Und die nehmen ungefähr so 8 bis 10 Kunden an die Hand, also die sie dann betreuen.
Okay. Wie schaffst du das bei so einem, ja, zum Teil auch wirklich rasanten Wachstum, würde ich mal behaupten, dass du selber ja auch zielgerichtet bleibst, beziehungsweise auch irgendwie die alle Mitarbeiter da in New York und wo auch immer sie sitzen, dass die auch einfach so wissen, was ist denn gerade so Sache und was ist denn so die Mission?
Ja, also ich habe ganz früh auf meinen Lebenslauf geworfen, dass ich gut delegieren kann und ich würde behaupten, das ist auch einer meiner besten Stärken. Ich habe überhaupt keine Besitzansprüche und bin auch nicht jemand, der irgendwie sonderlich besitzergreifend in seiner Arbeit ist. Also ich kann sehr gut abgeben und ich kann sehr gut auch, ich weiß ich weiß so, wo drin ich gut bin und wo drin ich überhaupt nicht gut bin. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr gut im Kreativbereich bin und das Wissen meine Angestellten auch. Ich bin jemand, der nicht die typischen Arbeitszeiten arbeitet, das wissen sie auch. Ich bin jemand, der schnell abgibt, alles ein bisschen oberflächlich liest, im Guten wie im Schlechten, aber dafür sehr viel schafft irgendwie. Und ich glaube, dadurch, dass ich viele Leute im Büro habe, die mich schon sehr lange kennen, also 6 bis 8 Jahre, die wissen halt auch total meine Macken irgendwie. Und dadurch, meine Geschäftsführerin sagt dann halt immer zum Angestellten, ach, hast du von Kathleen gehört? Nee, du brauchst noch was, dann ruf sie jetzt mal an auf dem Telefon. Ich habe auch 3 Telefone, es gibt so ein privates, dann gibt es irgendwie 1 für Europa, 1 für Amerika. Und die wissen irgendwie schon so meine Arten. Und dann, was wir viel machen, wir arbeiten über Slack viel zusammen. Und da bin ich dann meistens so einmal am Tag für 2 Stunden präsent. Und dann kommen sie auch mit einzelnen Themen, weil ich bei manchen Kunden sehr intensiv mit drin stecke, bei anderen überhaupt nicht. Und ich glaube, wir haben so ein Branding- und Boarding-Document, was die Angestellten kriegen am Anfang. Da wird meine Psyche dann im Detail erklärt. Echt? Und meine Marken, ja. Und so unsere Arten, also jetzt im Netten hoffe ich, aber ich glaube, wir versuchen, denen möglichst viel in die Hand zu geben, wie wir arbeiten. Unsere Managing Director Olivia ist sehr viel da und unsere Geschäftsführerin in einzelnen Firmen, die macht auch so den täglichen Austausch mit den Angestellten. Und ich bin halt so ein Kreativmensch. Ich brauche irgendwie immer so ein bisschen Fluss und Leben und ich bin kein Büromensch. Dadurch muss man mich auch so verstehen und mögen. Und nicht jeder kann mit der Art und auch mit dem Fluss, in dem die Firma arbeitet, gut umgehen. Ich glaube, manche finden das schwieriger, andere brauchen mehr Struktur und wir lernen auch immer noch mit dazu, was müssen wir den Leuten geben an Struktur, damit sie sich alle wohlfühlen. Da ist auch jedes Land ist anders. Die Deutschen brauchen immer sehr viel Struktur und sehr viel Erklärung und so sehr geradlinige Arbeitswege, während die Engländer und die Amerikaner da auch wieder anders sind. Also das finde ich ganz spannend. Das sind auch kulturelle Unterschiede auf jeden Fall.
Ja. Ja, klar. Jetzt hast du auch gerade nochmal auch Struktur und auch Arbeitszeiten angesprochen. Ich habe gelesen, dass ihr den 6-Stunden-Arbeitstag eingeführt habt.
Yes.
Das ist immer noch so?
Ja, und ich arbeite auch ungern mehr als 6 Stunden am Tag.
Wie sieht das denn in der Praxis aus? Wie führt man sowas ein? Also vielleicht auch nochmal kurz für Leute, die da jetzt nicht so bewandert sind, warum führt man den ein und wie sieht sowas in der Praxis aus?
Ich finde, also wir hatten irgendwann mal, das ist auch schon eine Weile her, 6, 7 Jahre her, hatten wir irgendwo eine Studie gelesen, ich glaube, da gab es mittlerweile auch so neuere Studien darum, dass in Schweden das relativ flächendeckend eingeführt wurde, dass Leute nur 6 Stunden arbeiten, soweit ich mich richtig erinnere. Und ich fand das ganz spannend, weil ich arbeite sehr, wie sagt man, sporadisch, ist das ein Wort? Nee, weiß ich nicht.
Sporadisch,
ja. Und ich arbeite so sehr, hier mal eine Stunde, dann mache ich was anderes, gehe zum Meeting oder bin irgendwie beschäftigt, dann mache ich wieder eine Stunde. Und ich bin sehr gut im Effizientsein in sehr kurzer Zeit, vielleicht auch, weil ich mittlerweile Mutter bin und auch nicht so viel Zeit habe. Und wir fanden die Idee, dass wir Leute disziplinieren, weniger zu arbeiten, aber dafür effektiver. Und dann haben wir erstmal gesagt, so, wir machen jetzt einen 6-Stunden-Tag die Woche und gucken mal, wir verpflichten euch quasi, die zu nehmen. Mittlerweile sind wir bei 10 Arbeitstagen im Monat, die sich die Leute nehmen können, wann sie wollen. Ich glaube, ich habe ganz früh in London, ich habe Richard Branson kennengelernt und das war auch so ein Zufall und habe bei ihm dann auch in einem seiner Häuser mal eine Weile gewohnt und der hat mir ganz früh, ja, ist auch eine lange Story, aber der hat mir ganz früh, hat er mir beigebracht, irgendwie, dass so diese Atmosphäre und wie man mit Angestellten umgeht und wie man denen die Lebensqualität so ein bisschen zurückgibt, das eine ganz wichtige Komponente ist. Und es gibt viele Sachen, die man an ihm kritisieren kann, aber seine Angestellten haben damals zumindest sehr gerne für ihn gearbeitet und das hat er sehr gut irgendwie gemanagt auch, fand ich. Und diese 6-Stunden-Arbeitstag ist einer von mehreren Sachen, die wir machen, um unsere Angestellten auch zu unterstützen. Und ich finde, die arbeiten einfach auch besser, weil du plötzlich nicht mehr alles ins Wochenende haust oder damals zumindest. Also es ist eher schwer jetzt in der Corona-Zeit, die zu disziplinieren, das weiterhin zu machen, weil man nicht so wirklich irgendwo hin kann. So, ne? Aber viele meiner Angestellten sagen dann, hey, ich mache den Einkauf in der Woche, ich kann meine Arzttermine alle entspannt legen.
Ja.
Ich treffe mich dann doch mal mit Freunden um 3 und nicht nur abends. Und dadurch habe ich schon das Gefühl, dass Leute irgendwie einfach glücklicher und konzentrierter bei der Arbeit sind. Also für uns ist das sehr effektiv. Am Anfang habe ich das sehr stark kontrolliert auch, dass Leute halt wirklich dann 6 Stunden arbeiten und so. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen da auch gar nicht so arg nachhaken. Also das klappt.
Aber das setzt ja eigentlich auch voraus, dass man wirklich sehr gute Mitarbeiter hat, ne? Dass die sich dessen bewusst sind, dass sie fokussierter arbeiten müssen. Oder also was sind so die ersten Schritte, um sowas einzuführen? Sagt man einfach, ey, yo, nach 6 Stunden kann es gehen. Und also so stelle ich mir das jetzt sehr, wie sagt man, ein bisschen zu einfach vor.
Also ja, das ist eine gute Frage. Es ist in unserem Onboarding-Document schon mit drin und das ist ja auch ein Verkaufspunkt von uns. Also Leute, die bei uns anfangen, wissen auch, dass sie das dürfen. Ich glaube, viele, die von so sehr traditionellen Firmen kommen, finden das erstmal schwierig. Also es gibt ja so viele Großfirmen, auch in der Musikindustrie, die so sehr strikt noch sind mit Arbeitszeiten und Arbeitsplätzen und sonst was. Und die es am schwierigsten finden. Witzigerweise, wenn du Studenten oder Leute einstellst, die gerade aus Uni oder irgendwie aus dem Job kommen oder aus Ausbildung oder so, die finden das eigentlich ganz witzig und verständlich. Also die jüngeren Leute haben damit viel weniger Probleme. Und ich merke auch, dass Lebensqualität und freie Zeit viel wichtiger geworden ist. Also in meinen Arbeitsverträgen und Verhandlungen spielen Urlaubstage und Freizeit viel mehr eine Rolle als Geld mittlerweile. Also ich glaube, die Wertschätzung ist viel mehr da, Freizeit zu haben und eine gute Balance zu haben. Während ich finde, die älteren Angestellten oder die jetzt auch schon so lange in der Branche arbeiten, die haben einfach Schwierigkeiten, bleiben, damit sich dem anzupassen, während junge Leute darauf ganz gut abfahren. Und ich finde, alle kommen damit gut klar. Also ich habe eigentlich noch nie jemanden kennengelernt in der Firma zumindest, der dann nicht irgendwie dann, also sie kommen, wir hatten schon ein paar Gespräche, wo Leute dann gesagt haben, oh, ich komme nicht mehr hinterher mit dem Arbeitspensum irgendwie, wir haben zu viel. Aber oft, wenn man das dann mit denen durchspricht und guckt, woran liegt es denn, sind es auch oft Mechanismen, die einfach noch nicht eingeführt sind oder irgendwie verfriemeln die sich auch an Details, die man vielleicht abgeben kann oder die nicht so wichtig sind. Also passt immer, also es gibt konzentrierte Arbeitszeiten, wo Leute dann wirklich dann auch mal ein, zwei Wochen nicht schaffen, die 6 Tage zu machen und das ist auch okay, aber ich nötige sie dann schon, das nachzuholen, weil ich glaube, dass es denen dabei dann auch besser geht.
Ja, ja, Wahnsinn. Klingt sehr cool. Und das führt mich so ein bisschen, das führt mich zu, bisschen zu dem, du machst ja nicht nur eine Sache. Du, wenn man sich das anguckt, was du alles so machst, ist es ja wirklich erstaunlich. Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf das, was du als, no, als letztes quasi eingeführt hast. Eine Sache, die mir noch so in den Blick geraten ist, ist dieses Netzwerk für Frauen, das du dann gegründet hast. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dutify.
Ja,
super. was sich insbesondere an Mütter richtet. Also magst du mal erzählen, vielleicht so ein bisschen jetzt exemplarisch das jetzt, warum du dann noch mal was machst und warum du gerade sowas gemacht hast?
Also ich glaube, so nebenher gründen und Sachen beitreten oder mitmachen ist so in meiner DNA. Ich glaube, ich denke nie drüber nach, ob ich für sowas Zeit habe, sondern ich mache es halt erstmal. Ich bin halt wirklich so jemand, der macht, bevor er denkt. In dem Sinne ist gut und schlecht, glaube ich. und Dutify war, als mein erster Sohn geboren war, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es gibt keine Plattform, die irgendwie Arbeitswege und Modelle zeigt, wo vielleicht gerechte Elternzeit oder Arbeitsteilung im Job. Also ich hatte irgendwie, ich vermisste in dem Moment, also man muss dazu sagen, mein Sohn ist 2013 geboren, also ich vermisste so ein bisschen eine Plattform, die so ein bisschen Austausch bot, wie arbeite ich eigentlich glücklich neben noch Kinder kriegen, wie kompensiere ich Familie oder in der Partnerschaft, gibt es Jobshares, wie kann man irgendwie zu Hause arbeiten etc. Ich wollte inspirierende Stories hervorheben, also Leute und Persönlichkeiten, die irgendwie das auch toll lösen. Ich wollte ein Netzwerk gründen, wo Leute sich irgendwie wohlfühlen, auch in der Kombination und miteinander sich austauschen können. Und ja, irgendwie, ich habe das Glück, dass ich einen Grafikdesigner und einen Coder zu Hause sitzen habe, der mir mal eben eine Webseite baut. Deswegen gehen so welche Themen immer relativ schnell bei uns zu Hause dann auch in die Praxis. aber das hat total viel Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich spannend, weil ich Leute interviewt habe oder Porträts gemacht habe über Frauen, die sich zum Beispiel einen Job teilen bei der BBC, die dann irgendwie beide in den Nachrichten arbeiten und das sind so doofe Zeiten und deswegen haben sie sich den eine Stelle teilen sie sich und das war, fand ich damals ganz spannend, irgendwie so ein bisschen zu recherchieren. Irgendwann ging mir so ein bisschen die Puste aus und auch die Frage, ob ich da Geld reinstecken wollte, finanziell, um das irgendwie hochzuziehen und das war es mir dann nicht wert. Aber ich fand es eine sehr spannende Zeit.
Ja, okay. Du hast ja, ich weiß nicht, ob es in dem Zuge war, aber ich habe es gelesen. Also ich meine, es ist ja bekannt, dass die Musikbranche leider sehr männerlastig ist. Du hast da im Interview gesagt, dass ja eigentlich auch weibliche Vorbilder oft fehlen. Ich meine auch in dem Zusammenhang. Mhm. Aber eigentlich bist du ja eigentlich das perfekte weibliche Vorbild, oder?
Das ist total nett von dir.
Danke, das ist beeindruckend, wenn ich das alles so höre. Ne? Also,
ja, ich glaube, mittlerweile würde ich das so nehmen. Aber ich glaube, mir fehlten halt immer, in der Musikbranche gibt es irgendwie so 2 Frauentypen, wenn man das so ganz stereotypisch sagen darf, ohne zu fies zu werden. Es gibt so einen, der sich ganz klar für einen Beruf entschieden hat und auch knallhart durchzieht und im Endeffekt, wenn man jetzt fies ist, so gar kein Privatleben hat und irgendwie man so das Gefühl hat, Familie als Kompromiss genommen oder noch nicht mal Familie, aber so Leben irgendwie. Also man hat so das Gefühl, der Job ist alles und Vollzeit und 100%. Und ich finde halt auch, ich glaube, weil so lange Frauen so Schwierigkeiten hatten, so an der Spitze anzukommen in dem Bereich und in der Kulturbranche und Musikbereich besonders, sind die jetzt auch nicht so freundlich zu anderen Frauen. Und das fand ich sehr schwierig. Also die sehen dich sofort als Konkurrenz und sofort als Mitstreiter an, anstatt als Teammitglied. Und ich bin, glaube ich, auch erst in den letzten 5, 6 Jahren damit angekommen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mithalten die ganze Zeit mit meinen anderen Frauen, sondern im Endeffekt unterstützen wir uns. Und das tut uns allen gut, wenn da mehr bei sind. Aber mir fehlten und fehlen auch immer noch richtig gute Rollenmodelle dafür. Also es ist leider in unserer unserer Branche, finde ich schon immer noch schwierig. Und ja, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich die Business Calls habe mit neuen Kunden. Da sitzt dann ein Raum voller 5 älterer Männer in den 60ern, 50ern. Mhm. Weiß.
Hast du denn irgendwelche Vorbilder? Ich meine, wie krass, ne? Du hast ja Richard Branson dann auch persönlich getroffen und so. Hast du denn noch irgendwelche Vorbilder, die dich sehr beeindrucken, vor allen Dingen in dem, was sie so businessmäßig aufgebaut haben?
Ach doch, also da gibt's schon viele. Ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich mehr mittlerweile so in Politik und in andere Bereiche gucke, als jetzt in der Musikbranche, muss ich sagen. Also Okay. Ich finde es in der Musikbranche immer noch schwierig, weil du entweder die Generation und die Hierarchien durchläufst, und ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen da reingeboren ist, und wahrscheinlich ist mir viel mehr in die Wiege gelegt worden als anderen, die bei Null anfangen. Aber es gibt jetzt in der Musikbranche, finde ich, immer noch nicht so viele Frauen. Ich finde, wir sind auch immer noch eine sehr homogene Masse. Also selbst auch wir Frauen. Wir sind doch irgendwie alle ziemlich ähnlich, und ich wünsche mir ehrlich gesagt ein diverseres Feld, ein offeneres Feld, auch ja in alle Richtungen. Also ich habe das Gefühl, da sind wir alle noch so ein bisschen hinterher.
Okay, ja. Lass uns vielleicht noch mal kurz über das sprechen, was wir jetzt die ganze Zeit angeteasert haben, nämlich dein neuestes, ja, ich glaube, es ist dann, man kann es Startup nennen, ne?
Ja,
Postkultur.
Jetzt ist ein Startup, ja.
Du hast gesagt, du hast keine Lust mehr auf Streaming, sondern du wolltest eigentlich mal gerne Kultur wieder erleben und anfassen können, habe ich
ja
gesehen.
Ja.
Und dann hast du Postkultur gegründet. Das ist ja quasi ein Kulturangebot in einer Box.
Yes.
Erzähl doch mal, warum du das wirklich jetzt gemacht hast, also das ist ja Ende letzten Jahres entstanden, und vielleicht einfach mal nochmal kurz erklärt, was das genau ist.
Ja, also Postkultur habe ich mir letztes Jahr im Juni, Juli ausgedacht. Ich glaube, wir hatten so den ersten Lockdown durch in 2020, und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Lust mehr auf den Bildschirm zu gucken, ich habe keine Lust mehr irgendein Archiv-Streaming-Angebot, Video, bla, anzugucken. Und da landet ja viel in der Inbox und in der Presse irgendwie und Live-Konzert online und hab dich nicht. Und ich wollte gerne mal wieder, für mich ist Kultur in allen Bereichen was zum Anfassen. Und die Idee war, ich nenne es immer haptisch, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie heutzutage noch ein Wort ist. Aber ich finde es halt irgendwie schön, Sachen irgendwie anzufassen und wirklich zu erleben. Ich bin auch die in eine Galerie geht, wenn ich denn mal gehe, so kunstaffin bin ich auch nicht, und die Bilder anfasst. Und dann
ärgert mich. Das.
Ja, genau. Die Fingerabdrücke sind meine.
Ja, super, ja.
Und ich habe das total vermisst und irgendwie auch so ein Erlebnis zu haben irgendwie. Und die Idee hinter Postkultur ist, eine Box zu haben, die so sehr exklusiv ist und die so nach Hause geliefert wird mit Inhalten aus deiner Stadt. Also die erste Idee hinter Postkultur war, ich unterstütze meine eigene Stadt oder meine Gegend oder meine, ja, so mein Area. Und zum Beispiel, ich habe mit Hamburg angefangen, weil ich jetzt auch gerade wieder hierher gezogen bin. Und eigentlich aus jeder Kultursparte so ein bisschen. Also ich wollte es relativ einfach und verdaulich haben. Also man findet momentan jetzt kein Hardcore-Techno in der Box oder irgendwie so eine sehr krasse Musikschiene, sondern es ist halt eine Singer-Songwriterin mit drin, es ist ein Klassik-Thema mit drin, was jetzt auch, wo ich auch versuche, so was zu finden, was irgendwie möglichst ruhig ist und jetzt nicht so total irgendwie anspruchsvoll. Es ist bildende Kunst mit drin, also ein Kunstdruck von einer lokalen Künstlerin oder Künstler. Es ist ein Buch mit drin vom lokalen Verlag, es sind Gedichte mit drin, es ist ein Essay von jemandem, der irgendwie journalistisch aktiv ist, es ist, was findet man noch, manchmal ein Gutschein für ein Museum oder eine Kunstgalerie. Und ja, so in die Richtung geht's. Postkarten meistens noch von jemandem, der das irgendwie auch macht. Und ja, so das ist so ein bisschen das Paket. Und da haben wir mit Hamburg angefangen vor Weihnachten, wollten das einfach mal ausprobieren. Ich hatte Glück, dass ich so eine Stiftung kennengelernt habe in Hamburg, die gesagt hat, sie geben uns ein bisschen Geld dazu, um das mal zu testen.
Ja.
Und dann habe ich das getestet und dann habe ich dann so ein bisschen Blut geschnuppert oder wie man das auch nennt und fand die Idee witzig und habe das irgendwie voll losgelegt. Also wir haben jetzt Berlin gelauncht, dann kam jetzt Frankfurt dazu. Jetzt kam eine Kinderbox dazu, Kinder im Grundschulalter, Kulturbox.
Ja,
die zieht auch richtig gut, das macht total Spaß. Und dann kommt jetzt München, Leipzig, Dresden, Düsseldorf, Köln.
Wahnsinn.
Und eine Abo-Box, die einmal im Quartal Die ist ein bisschen billiger, weil die eigentlichen Boxen, dadurch, dass da immer ein limitierter Kunstdruck mit drin ist, ist 150 Euro. Das ist schon ein Preis, der wehtut bei manchen. Und man kriegt dafür viel und ich freue mich auch. Ganz viele haben eine nach der anderen immer gekauft. Also haben jetzt wirklich schon drei Boxen mit den einzelnen Künstlern. Aber die Abo-Box wird ohne Kunstdruck sein und dafür 75 Euro kosten. Also es ist so der Kompromiss, dass es dafür dann auch billiger wird. Und wir haben dann sehr früh einen Investor gefunden dafür, der jetzt, das geht jetzt zum Notar, aber das ist Holger Hübner von Wacken.
Ach.
Metal meets Classic. Wir finden uns beide ganz wunderbar.
Das ist ein Knaller.
Ja. Der hat gesagt, das finde ich richtig geil, das Thema, und da will ich dabei sein. Und der steigt jetzt mit ein erstmal.
Das sieht ja auch hammermäßig aus, muss man sagen. Wer kuratiert das?
Ich momentan.
Du kuratierst es komplett alleine?
Ja.
Das ist ja total krass. Da muss man sich schon voll, also da muss man ja richtig, das kostet ja richtig Zeit. Also ist bestimmt eine mega coole Arbeit.
Ja, mir macht das total viel Spaß, Wahnsinn. Auch weil man den Künstlern allen eine Gage gibt. Und wenn man einen Singer-Songwriter wie Kat anruft und sagt, also Kat zum Beispiel, die Hamburger Künstlerin, habe ich im Radio gehört und fand die irgendwie cool. Und dann stellt sich auch raus, dass sie gerade ein Album rausbringt und dachte mir, hey, die nehme ich mit rein. Der zu sagen, bei Hamburg haben wir ja 500 Boxen gemacht am Anfang, hey, ich kaufe dir 500 Alben ab, gerade ist schon ein nices Feeling. Also das war, also ich kann sagen, ich finde das Projekt ganz toll für mein Ego, weil irgendwie alle sagen, ja. Also mir macht das super Spaß. Und ich habe jetzt mittlerweile Paula, das ist eine Studentin in München, die mir so ein bisschen hilft, also bei der Grundrecherche, auch bei den Städten, wo ich nicht so drin hänge. Aber die macht das so, also macht so oft die Grundrecherche und dann gehen wir das zusammen durch und dann überlegen wir gemeinsam, wen wir nehmen wollen. Viele Sachen sind auch, zum Beispiel in Frankfurt haben wir eine junge Künstlerin, die macht, also hat den Druck gemacht, Lena Grevenick heißt sie, die ist erst Anfang 30, hat gerade erst Fatih studiert, bildende Kunst, und die haben wir jetzt nach Hamburg geholt und haben mit ihr zusammen diesen Druck entwickelt und den auch in Hamburg drucken lassen. Also da war auch relativ viel kuratorischen Input von uns.
Wahnsinn.
In
dem Sinne. Ja, also das bedeutet ja im Grunde genommen, wenn ich das jetzt höre, das ist ja jetzt nichts so ein bisschen, ja, sag ich mal, einmalig für Pandemie, sondern noch wieder darüber hinaus. Eine Zukunftsvision sozusagen. Aber was bedeutet das denn? Also ihr geht jetzt auf die Städte. Soll es dann ganz viele Städte geben? Wird das dann immer so ein bisschen so überregional, national sein, weil am Ende, also selbst wenn ich hier in meinem kleinen Melle hier sitze, denke ich so, das ist eigentlich fast schon für jedes Dorf was.
Ja, ich habe auch, ich kriege gerade von jeder Stadt, immer wenn ich ein Interview gebe oder irgendwas in dem Bereich, kriege ich von jeder Stadt eine Anfrage. Also oft sind auch Städte selber scharf drauf. Also wir haben jetzt Erlangen hat gefragt, Siegen hat gefragt. Also es gibt auch mehrere kleine Städte, Bamberg etc. Wir sind uns noch nicht so sicher. Also ich würde gerne ins Ausland gehen damit. Ich würde gerne in London und auch in den Großstädten im Ausland das mal ausprobieren. Wir haben durch Holger, der arbeitet mit Backen und deren Online-Shop, arbeiten die mit einer Stiftung in Mehlsdorf zusammen, die heißt Stiftung Mensch. Und die machen für Leute mit Behinderungen in allen Graden, machen die so ein soziales Projekt und die packen für uns jetzt und machen alle Logistik und machen auch das Lager. Weil Lager ist was ganz Neues für mich und irgendwie Produkte haben und so alles, was damit zu tun hat. Das kenne ich nicht. Ich bin ja sonst ein Dienstleister gewesen in dem Sinne. Und da lerne ich gerade viel dazu. Aber wir sitzen jetzt ganz nah an der Wackenbox, neben Wacken quasi. Die Merchandise vom Wacken dran. Holger möchte auch gern Metalbox haben, aber ich konnte mich dafür noch nicht gewinnen. Aber was auch kommt, ist eine Vinylbox. Da hatte ich auch Bock drauf.
Und ja, das, super.
Das kommt jetzt auch im nächsten Monat.
Aber wie stellst du denn sicher, dass das jetzt nicht dann eine Stadt selber in die Hand nimmt oder jemand anders?
Weiß nicht, wir sind einfach, es ist ja witzig, weil Leute, es ist ja keine, ich sage immer, es ist jetzt nicht so die mega innovativste Idee. Nee. Ne?
Also, es ist kommt auf den Inhalt an.
Ja, und ich glaube trotzdem, dass wir alle ansprechen und nicht nur die Stadt sind oder irgendwie ein Label, die das mal machen, sondern wir ja unabhängig sozusagen kuratieren und zusammensetzen. Dafür hat die Stadt meistens keine Muße. B, sind sie ganz happy, dann auch mit einzusteigen, rückwirkend, also dann auch mitzumachen. Und C, ja, irgendwie, also ich glaube, das wäre auch okay für mich. Ich glaube, wir sind halt jetzt eine Marke und wenn sie jetzt kommen und das selber machen wollen, dann sollen sie. Ich bin da nicht so entspannt.
Okay. Also Knaller. Aber das bedeutet für dich wirklich, das ist so sehr langfristig, soll das weitergehen dann?
Ja, also ich würde es gerne im Ausland probieren. Ich fliege jetzt auch nach L.A. im Sommer und werde mal gucken, ob wir in den USA dann auch richtig launchen. Es ist halt ein Produkt und man muss da viel Zeit reinsetzen. Also es ist, das zu verkaufen und sich zu überlegen, wie man an den Markt kommt, ist natürlich eine ganz andere Welt als dem, was ich vorher gemacht habe. Macht mir aber total Spaß, nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Also ja, ich war, glaube ich, bei Wildcat schon wesentlich so in der Schiene, wo ich nicht mehr so viel arbeiten musste, um das irgendwie alles hinzukriegen. Wie in Postkultur, da sitze ich schon mehr als 6 Stunden drauf.
Aber jetzt mal ehrlich, ne? Also jetzt mal so. Ja. Unter uns. Yes. Das wirkt alles immer so leicht. Dann erzählst du so, naja, so mit Arbeiten, ich arbeite dann auch mal so ein bisschen sporadisch und eigentlich so mehr so kreativ, so ein bisschen chaotisch. Aber jetzt mal ehrlich, also wie machst du das?
Keine Ahnung.
Also, was ist dein Geheimnis? Also, am Ende musst du ja irgendwie schon irgendwie so die Fäden in der Hand halten.
Ich glaube, so das Gefühl, die Fäden eigentlich nicht in der Hand zu halten, ist schon ganz gut. Also, ich weiß nicht. Ich habe einen sehr netten Ehemann, der auch sehr fair sich die Arbeit teilt. Und wenn überhaupt, übernimmt der mehr als ich, so an der Kinderbetreuung und Lebensgeschichte. Ich ruder ganz viel und das gibt mir so mega viel Klarheit. Ich bin so jemand, der morgens um 5 oder 6 auf dem Wasser auf der Alster ist und irgendwie.
Ach so, echtes Rudern, okay.
Ja, auf dem Wasser. Ja, Hammer. Und das gibt mir so richtig einen Fokus. Das bringt mir ganz viel. Ich bin dann irgendwie um 8, bin ich so und los geht's. Weiß nicht, ich glaube, es fühlt sich immer so an, als ob du jonglierst und irgendwie entweder man ist happy damit. Ich glaube auch so Selbstständigkeit und dieses Multidisziplinäre und mehrere Firmen und so, das liegt jemandem oder nicht. Ich glaube, ich bin sehr gut im Prioritäten setzen. Da liegt eine ganz lange Liste an Sachen, die ich machen sollte und ich weiß, okay, 3 Sachen müssen heute gemacht werden, alles andere kann auch noch mal einen Tag warten. Ja, ich kann einfach unglaublich gut delegieren, das sagt mein Mann auch immer. Okay. Und meine Stärken ausnutzen. Also ich habe ganz früh einen Buchhalter mehr eingenommen, ich habe ganz früh einen Anwalt gehabt. Ich wusste schon ganz früh, okay, ich möchte nicht mich mit den Details auseinandersetzen, wo ich weiß, das können andere besser. So.
Ja.
Also ich bin nicht so jemand, der alles an sich reißt, sondern dann auch sehr gut wegdelegieren kann.
Ja, Wahnsinn, ey. Finde ich wirklich beeindruckend. Hast du noch irgendwas in der Schublade, was du jetzt noch erzählen musst und was noch kommt demnächst?
Ja, es backen immer so ein paar Pläne, aber nee, also ich bin sonst, bin ich auf dem Board von der Charity, mache ich von 3 verschiedenen Charities im Musikbereich, bin ich mit dabei, ein Trustee in England auch. Und ich würde gern irgendwann noch mein eigenes Café, ich mache sehr guten Sauerteig und ich würde gern irgendwann, Sauerteig, ich liebe Sauerteigbrote und mache auch alle unser Brot, wenn ich hier bin. Und irgendwann würde ich gern davon eine Kette aufmachen. Das ist so einer meiner Lebensträume. Okay. Ein kleines
Wahnsinn.
Café oder so, hätte ich schon Bock drauf. Mm, ja. Okay. Aber sonst das reicht. Ja.
Okay, da würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss, reden gleich noch eine Stunde über Sauerteig und Brote.
Gerne.
Weil das auch mein großes Thema ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Stunde, für die Zeit und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ja, dir auch, danke.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Mensch, die Cat hatte doch wirklich eine Menge zu erzählen. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen und gebt auch gerne Feedback auf all unseren Kanälen, wenn euch das auch so gut gefallen hat. Und noch besser, schreibt das direkt auch als Rezension bei Apple Podcasts rein. Das würde auch helfen, damit wir weiter gehört werden können und spannende Gäste einladen können. In den nächsten Wochen geht's unter anderem weiter mit Holger Schmidt. Der hat viele Jahre beim Rheinkulturfestival gearbeitet. Der hat gute Einblicke in das ganze Booking und Musik-Live-Geschäft. Und darüber hinaus gerade das Buch Stay Sound and Check Yourself mit veröffentlicht. Da geht es viel um mentale Gesundheit, insbesondere in der Live-Musik- und Eventbranche. Also auch ein sehr interessantes Thema. Das wurde ja auch nochmal gewünscht. Vor allen Dingen auch auf LinkedIn habe ich das gelesen. Da versuche ich dann natürlich auch immer gerne einzugehen drauf. Und wenn ihr weitere Wünsche habt, schreibt mir und schreibt uns das auch gerne. Ich möchte euch noch eine schöne Woche wünschen. Verweise gerne weiterhin auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Denkt an die, wenn es um Ticketing und so weiter geht. Macht's gut und ciao.